Hallo Diana, heute spreche ich mit Regina Hunke über ein Thema, was mich irgendwie auch immer wieder bewegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß es aus dem Freundeskreis, dass das häufig zur Sprache kommt, nämlich diese Frage, wie wollen wir eigentlich leben, die sich irgendwie in der Lebensmitte, finde ich, nochmal neu stellt, wenn man irgendwie ahnt, also wenn man im Alter anders leben will als alleine, irgendwie so in seiner Bude, dann sollte man sich jetzt mal drüber Gedanken machen, aber wie könnte das aussehen? Ja, und dazu führen wir heute unser erstes Gespräch, oder führe ich heute unser erstes Gespräch mit Regina Hunke, die auf einem Gut wohnt in Düsseldorf, in einem großen Mehrgenerationen-Wohnprojekt. Und ich habe mir irgendwie gedacht, das könnte der Auftakt sein für so eine kleine Reihe innerhalb unseres Podcasts namens Nochmal anders wohnen. Denn es gibt ja verschiedene Formen, wie man sich entscheiden kann, nochmal neu anzufangen in Sachen Wohnen. Also hör mal rein. Ciao.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration.
Wir, das sind Diana Helfrich und
Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion.
Heute spricht Julia mit
Regina Hunke, die seit 5 Jahren in dem Mehrgenerationen-Wohnprojekt Wir vom Gut nahe Düsseldorf lebt. Mit ihr werde ich heute darüber sprechen, warum sie sich für diese Lebensform entschieden hat, wie es sich dort lebt, wie sie und ihre MitbewohnerInnen mit Meinungsverschiedenheiten oder auch unterschiedlichen Prioritäten im Zusammenleben umgehen und wie man eine solche Initiative erfolgreich gründet. Denn sie sagt, es gebe sehr viele mittelalte Frauen, die sich bei ihnen bewirben, aber nicht für alle sei Platz. Willkommen, Frau Hunke.
Willkommen.
Schön, dass Sie da sind. Also schön, dass Sie in Düsseldorf sind und ich hier und dass wir trotzdem miteinander sprechen können. Das freut mich sehr. Danke für Ihre Zeit. Fangen wir mal ganz persönlich bei Ihnen an, Frau Hunke, wenn ich darf. Was für eine Art Leben haben Sie geführt, bevor Sie in das Projekt zogen? Was war Ihnen da immer wichtig oder vielleicht auch was nicht? Ich kann mir denken, man muss so eine bestimmte Art Mensch sein, wäre meine These, um in so eine Lebensform zu ziehen, oder würden Sie das verneinen?
Na, also ich würde jetzt nicht sagen, man muss eine bestimmte Sorte Mensch sein, um hier in solch einer Lebensform zu leben, sondern was ich glaube, was wichtig ist, wenn man sich in eine Gemeinschaft begibt, sollte man erstmal mit sich selbst im Reinen sein. Also nicht jetzt denken, andere können für mich regeln, was ich selbst noch nicht für mich geregelt habe. Was auch immer es ist. Gewisse Wachstumsbereitschaft mitzubringen, wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Also zu überlegen, bin ich bereit, mich zu verändern, wenn es unter Umständen schwierig wird mit was auch immer? Und eine gewisse Offenheit und Neugierde. So nach dem Motto, es geht auch anders, als ich dachte, wie es geht. Also das, würde ich sagen, ist vielleicht eine Voraussetzung, wie ich vorher gelebt habe. Ich habe ein sehr bewegtes Leben gehabt oder habe ich immer noch. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Ich habe längere Zeit in Italien gelebt. Ich habe verschiedene Berufe ausgeübt. In meinem ersten Leben war ich Sportlehrerin. Hinterher habe ich im Ministerium gearbeitet in Düsseldorf. Also es gab vieles dazwischen und bin aus dem Ort, in dem ich groß geworden bin, das heißt Waltrop, das ist ein Kaff in der Nähe von Dortmund.
Weit gekommen.
Ja, also da bin ich weggezogen, als ich 18 war, und also bin immer wieder dahin, habe heute noch Kontakt. Wir sind seit 30 Jahren treffen Waltropperinnen sich immer kurz vor Weihnachten nach dem Motto, Frauen essen Frauen und wir essen gemeinsam und das ist super. Wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Ja, das ist ja so. Ja.
Okay, aber das ist letztendlich, also mir war klar, dass da ganz unterschiedliche Menschen in diesem Wohnprojekt leben. Ne? Verstehen Sie mich nicht miss, aber ich denke doch herauszuhören aus dem, wie Sie Ihr Leben so gebaut haben, dass da immer eine große Offenheit und eine große Neugier auf Neues war.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, hier leben sehr unterschiedliche Menschen und nicht alle Menschen haben jetzt wie ich in anderen Ländern vielleicht gelebt oder kommen aus anderen Ländern, das haben wir ja auch, aber es gibt also sowohl von der Altersstufe her, die jüngste ist 1,5, ich habe mich übrigens jetzt in meinen 2-jährigen Nachbarn verliebt und die älteste ist 92 und wir haben alles dazwischen und das gilt eben auch für Lebenserfahrungen und da treffen unterschiedliche Menschen aufeinander und das ist das Spannende. Im wahrsten Sinne des Wortes. Spannend ist interessant, aber es ist auch Spannung drin.
Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie in welchen Zusammenhängen auch immer länger mit Menschen zusammen gewesen oder gelebt hat, der weiß das letztendlich. Aber ja, wenn man es dann nochmal so richtig in Reinkultur lebt, stelle ich mir das dann doch nochmal irgendwie ein anderes Level vor aus meiner Komfortzone heraus. Darf ich Sie fragen, Ihre familiäre Situation, wie ist die oder wie war die, als Sie hingezogen sind und wie ist sie jetzt?
Ich bin mit meinem Partner zusammen, mit dem ich zusammen in Dortmund lebte, hierher gezogen. Wir sind bewusst hierher gezogen, beide aus ganz unterschiedlichen Gründen interessierte uns dieses Wohnprojekt sehr. Mein Partner hat erst gedacht, als ich mit der Idee nach Hause kam, oh oh, das ist so eine Ansammlung von Bauwagen und hier ist viel Baustelle und es ist alles so alternativ und verrückt. War dann ganz platt, als wir hier ankamen, das sieht man gut im Internetauftritt, das ist ein honorables Anwesen, wirvomgut.de, kann man im Internet auch gucken. Und Achim interessierten ganz andere Dinge als mich hier interessierten an diesem Wohnprojekt und wir sind hier gemeinsam eingestiegen, ja, und leben auch hier noch zusammen hier auf dem Gut.
Sie selber haben keine Kinder und Sie konnten ganz frei entscheiden, wir beide gehen jetzt als Paar dahin mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Was war denn Ihr Ansatz? Sie sagen, ja, irgendwann kam ich damit nach Hause. Warum? Was war der Anlass?
Naja, also es war ein Zufall, dass ich damit nach Hause kam, aber der Anlass ganz dezidiert war einfach der, ich habe meinen Vater begleitet, der war im Altenheim und war Alzheimer krank. Ich habe meine Mutter danach noch 11 Jahre alleine gehabt, nach dem Tod meines Vaters. Mit meiner Schwester zusammen haben wir die betreut und ich habe immer so gedacht, also so möchte ich auf keinen Fall die letzte Phase meines Lebens, also wenn ich nicht mehr beruflich tätig bin, sein. Also weder Altenheim noch alleine in der großen, schönen Wohnung, in einem wunderbaren Zuhause, in diesem Ort Waltrop eben ist nett, mit großem Garten, alles wunderbar. In 100 Quadratmetern alleine, wo vorher 5 Menschen zusammenlebten. Und dann allein. Ich so nicht. Auf keinen Fall. Ja, aber wie denn dann, Regina? Was willst du denn machen? Dann musste ich mal so in mich gehen. Ja, und dann dachte ich, okay, es gibt in Dortmund zum Beispiel auch ganz viel unterschiedliche generationsübergreifende Wohnprojekte und die gibt es in ganz Deutschland und dass ich dieses Projekt hier gefunden habe, das war einfach Zufall, weil ich jemanden kennenlernte, der hier Mitgründer war des Projekts, es ist genossenschaftlich verfasst, das passte mir schon mal sehr gut. Ich war bereit, mit meinem Partner auch hierher zu ziehen, es war aber überhaupt nicht klar, ob hier überhaupt was frei wird, weil es war alles ausgebucht. Wir haben hier 43 unterschiedlich große Wohneinheiten. Es ist ein Co-Housing-Projekt, das ist das erste Co-Housing-Projekt Deutschlands. Das Projekt kommt aus Skandinavien, aus Schweden. Es gibt also keine, wie soll ich sagen, Ideologie, die uns zusammenhält, sondern die Grundidee ist die, man teilt sich gewisse Räume zusammen oder gewisse Bereiche macht man zusammen und ansonsten hat jeder abgeschlossene Wohneinheiten. Aber wir haben eben auch ein gemeinsames Wohnzimmer, machen da regelmäßig Kaffee drin und kochen, also wir haben wunderbaren Kuchen übrigens, freitagsnachmittags um 3:30.
Ich komme.
Ja, also es gibt so verschiedene Sachen, die machen wir zusammen.
Ja, aber das ist ja ganz wichtig. Sie leben eben nicht in einer WG zusammen, sondern Sie haben getrennte Wohneinheiten. Ja.
Und das ist auch die Grundidee beim Co-Housing, dass man sich also zurückziehen kann in sein Nest, so nenne ich das jetzt mal. Also damit Sie eine Vorstellung haben, also Sie sehen das ja jetzt nicht. Also wir leben hier, ich habe früher allein auf 100 Quadratmetern gewohnt in Dortmund.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin. Und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon-Mobile-Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis. Denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Ornet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und dann haben wir uns die Wohnung geteilt. 4 Jahre lang haben wir gemeinsam auf 100 Quadratmetern gewohnt und sind dann auf 70 zurückgegangen. Und dann dachte ich erst, oh, wenn das nicht zu klein ist, ne? Also ich brauche kein Gästezimmer. Ich habe einen Co-Working-Platz. Ich kann meine Gäste in Gästezimmern unterbringen, die wunderbar sind. Wir haben eine Bibliothek, da kann ich mich zurückziehen. Wenn mein Partner mir mal auf den Wecker geht, auch das passiert ja durchaus.
Kenne ich gar nicht.
Ach, ja, interessant. Müssen Sie mal erzählen, wie Sie das machen. Na, oder überhaupt, dass ich möchte mal was mit anderen Menschen zusammen machen, nicht nur mal mit dem Mann an meiner Seite. Deshalb bin ich auch hergezogen, weil ich keine Lust hatte, mit diesem Mann mein Leben zu beenden, wie das immer so schön heißt. Na, das war mir zu langweilig.
Ja, Wie alt waren Sie? Das interessiert mich mal, weil ich kann mir vorstellen, so dieses Gefühl, ich will so auf gar keinen Fall alt werden. Das haben ganz, ganz viele. Und dann ist es irre schwer, weiß ich so aus meinem Umfeld, diesen Absprung zu finden, weil man denkt, ja, aber jetzt ja noch nicht. Jetzt kann ich ja noch den Garten machen und jetzt kann ich ja noch, keine Ahnung, kommen die Kinder ja noch aus dem Studium oder aus der Ausbildung nach Hause. Aber wann ist der richtige Moment für Sie gewesen?
Im Grunde genommen bin ich mit mir selbst an den Tisch gegangen. Also da saßen alle die inneren Menschen, die so in mir sind, das ist ja sehr ambivalent, was bei mir so los ist in der Seele und im Kopf, die diskutierten dann miteinander. Und dann habe ich gedacht, Regina, immer in deinem Leben hast du aktiv das in die Hand genommen, wo du dachtest, so, das möchtest du, du möchtest nach Italien. Was hast du gemacht? Du bist da hingegangen, hast dir das angeguckt und hast gefühlt, passt oder passt nicht. Welche Stadt passt? Und dann bist du dann nach Rom gegangen. Ja? In der nächsten Lebensphase muss das genauso sein, Regina. Du bist jetzt Anfang 50 und du hast erlebt, wie deine Eltern sich nämlich um nichts gekümmert haben. Ach, ne? Also ich habe die ein paar Mal gefragt, ich sage, wie habt ihr das mit der Vorsorgevollmacht? Und all das, was wofür man sorgen sollte. Wie wollt ihr eigentlich leben? Möchtet ihr in einer Wohngemeinschaft oder was wollt ihr eigentlich? Weil ihr wisst, ich bin immer viel unterwegs im Leben und in der Diskussion mit meinen Eltern habe ich gedacht, Regina, du änderst an denen nichts, sondern die machen das so, wie sie können und du weißt, du kannst gestalten. Das gestalten, was du möchtest. Also mach das jetzt bitte auch in dieser Situation. Guck dich um, was passt für dich? Und dann lief mir zufällig dieser Mensch über den Weg in einem ganz anderen Zusammenhang und erzählte von diesem Wohnprojekt und ich kriegte ganz große Ohren wie ein Elefant. Und habe gesagt, wir müssen uns nochmal in Düsseldorf treffen und muss mir genauer erzählen, was ist das? So ist das ja so gekommen. Und dann habe ich eben meinem Partner auch gesagt, Achim, lass uns das mal zusammen angucken. Und dann war zufällig hier gerade ein Wochenende, wo Interessierte informiert werden über das, wie das hier geht, was man finanziell mitbringen muss, wie das organisiert ist, praktisch und ja, wie man sich hier eben einbringen kann. Und dann haben Achim und ich uns entschieden, dass wir einmal im Monat, weil hier war ja nichts frei, einmal im Monat am Wochenende hierher kommen, wunderbare Gästezimmer, ein schönes Wochenende in Düsseldorf machen, mithelfen, um Leute kennenzulernen. Wir wollten die natürlich auch kennenlernen.
Ja, dass man weiß, genau, worauf man sich da einlässt.
Ja, genau. Ich kaufe doch keine Katze im Sack.
Ja, wie ist es denn andersrum? Wer bestimmt denn, wer bei Ihnen einzieht? Also gibt es da eine Bestimmung? Gibt es da irgendwie so einen Gemeinschaftsbeschluss so nach dem Motto Regina ja oder Regina nein?
Ja, das war ganz interessant. Also das ist auch immer noch so. Ich bin jetzt auch gerade in dem AK. Es gibt eine Arbeitskreise zu verschiedensten Themen und so gibt es auch einen Arbeitskreis, der heißt Arbeitskreis Interessierte, so nennen wir den, wo dann eben Menschen, die sich das hier anschauen wollen, das tun können, mithelfen können. Und dann gibt es Menschen, die sagen noch so einem Samstag, okay, ich kann mir vorstellen, würde gern mehr, euch näher kennenlernen. Und dann kümmern wir uns um die und wer entscheidet das letztendlich? Also dann gibt es, jetzt haben wir gerade 3 Wohnungen zu besetzen gehabt, weil es eine Fluktuation gab aus unterschiedlichsten Gründen.
Ja, dann möchte ich auch gleich das möchte ich auch gleich wissen.
Ja, verstehe ich.
Sag ich jetzt schon mal.
Genau. Also dann haben wir gesagt, auch die passen aber gut in die Wohnung und haben dann auch das mitgeteilt. Also wir sind 100 Menschen hier. 70 Erwachsene, 31 Kinder, also ein bisschen über 100. Und haben dann gesagt, wir würden gerne, dass die beiden die und die Wohnung nehmen. Also da ist passt gut und schaut euch doch nochmal, die am Wochenende kommen, die am Samstag auch nochmal und kommen ins Plenum. Wir haben einmal im Monat ein Plenum. Die stellen sich dann auch vor. Die arbeiten mit am Samstag. Wir haben 4 Stunden so, dass wir so samstags hier was zusammen tun, weil wir haben ein großes Grundstück, wir haben große viele Gebäude.
Ja, genau, das muss man sich auch klar machen, ne? Ist viel zu tun. Also ist nicht so einfach sich zurückziehen und nichts machen.
Naja, das ist wie beim Haushalt. Ich weiß nicht, haben Sie ein Haus? Also du hast auch mal was zu tun. Mein Papa sagt immer, hast du ein Haus, hast du immer was zu tun. Genau.
Ich sage es Ihnen.
Das ist nicht anders hier. Bloß sind wir mehr Leute und wir brauchen nicht, also jeder braucht hier nicht eine Bohrmaschine. Wir haben 3 Bohrmaschinen, glaube ich, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall. Jeder Haushalt hier hat nicht eine Bohrmaschine zum Beispiel.
Dann hat dieses Plenum gesagt, die sind nett, die können da jetzt rein.
Ach so, Entschuldigung, nein, ich habe mich ein bisschen verloren. Nein, es geht dann so, dass dann möglichst viele Menschen, die dann eben auch kennenlernen sollten und das sagen wir als AK, regen dann nochmal an, bringen die auch ins Gespräch am Café und andere Gelegenheiten, die es gibt, auch das Plenum. Und dann läuft sozusagen die Frist, sobald wir sagen, also es gibt dann noch einen Vertrauensrat, der fühlt den dann nochmal besonders auf den Zahn, den Neuen, die hier einziehen möchten.
Was wird da gefragt? Also was
so intimere Sachen? Dinge vielleicht. Haben Sie vielleicht Erfahrungen in Gruppen? Haben Sie schon mal mit Menschen zusammengearbeitet? Wie haben Sie Probleme, Konflikte gelöst? also etwas genauer die Menschen nochmal kennenzulernen. Und wenn der Vertrauensrat dann sagt, das ist eine Gruppe, die wir selbst gewählt haben, das ist jetzt okay, wir sagen, wir stimmen zu, dass sie jetzt zum Vorstand gehen und dann wird die Finanzgeschichte geprüft mit dem Vorstand zusammen. Und wenn dann die Frist läuft, wenn dann in 14 Tagen nicht einer von uns Erwachsenen sagt, also wenn die Regina einzieht, zum Beispiel jetzt ich, ne?
Dann bin ich raus.
Dann bin ich raus. Das ist das Totschlagsargument. Dann ist klar, dann kann ich als Neue nicht einziehen.
Okay, ja, aber macht ja irgendwie auch Sinn, muss man eigentlich mal sagen. Also ich finde ganz interessant und vielleicht liegt es auch auf der Hand, aber ich finde es trotzdem nochmal so zu hören, dass dieses Zusammenleben mit so vielen Menschen eben Gremien und Institutionen durchaus braucht, damit es alles einen gewissen Ablauf hat, den jeder, der auch Transparenz fördert und nicht so ein Gut-Feeling, ach, die sind nett, die nehmen wir mal und nach drei Wochen ist Fluktuation. Ne? Ich glaube, das ist auch was, was ihre Wohnform unterscheidet von dem, was viele andere so machen. Man ist Familie und es nützt ja nichts, da geht man dann irgendwie durch oder man trennt sich, aber es ist viel so ein Gut-Feeling oder ja, wir probieren es irgendwie einfach mal und da haben sie schon so Linien eingezogen, wo sie wissen, da macht das schon Sinn, genauer hinzuschauen. Das finde ich schon mal ganz interessant, ja.
Ich finde das natürlich super, wenn Menschen genauso ticken wie ich, einerseits, aber andererseits, das wäre doch furchtbar langweilig, wenn alle so sind wie ich. Ja. Und das heißt natürlich in der Konsequenz, dass ich mich auseinandersetzen muss, dass ich Aushandlungsprozesse machen muss. Das ist nicht nur mit meinem Partner so, sondern die Menschen sind hier einfach anders. Und dass dieser Aushandlungsprozess nicht immer nur gemütlich ist. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Und wie ich bin mit meinem Temperament? Nicht alle sind so wie ich. Also Menschen, die sind dann vielleicht verletzt, wenn ich sage, Mama Mia, geht's noch? Zum Beispiel.
Ja. Oder mich irgendwie sagen sie natürlich ausdrücke. Nie, aber nein, falls sie es mal sagen nicht. Würden. Wie läuft es dann? Also angenommen, Sie haben jetzt wirklich mal, wie meine Kinder sagen würde, Beef mit jemandem. Ja. Ja? Also Sie müssen einfach was sprechen, weil es zum 100. Mal das eine oder das andere getan oder unterlassen wurde. Gibt es dafür auch ein Gremium?
Naja, dafür gibt es den sogenannten Vertrauensrat, an den kann ich mich dann wenden als Mitglied und sagen, also mit der Müller-Lüdenscheid komme ich jetzt überhaupt nicht klar, die hat jetzt dieses und jenes gemacht und dann hat der Vertrauensrat schon viel zu tun. Also erstmal versuche ich es natürlich selber zu machen. Das geht aber nicht immer. Und wenn es ganz dicke kommt, Frau Schmidt-Jorzik, haben wir auch eine externe Moderation.
Okay.
Der Prozess läuft jetzt gerade. Wir haben gerade einen Prozess, der heißt, wir lernen gerade konstruktiv zu streiten.
Wie gesagt, ich komme heute Nachmittag, ist klar.
Ist klar, ja, okay. Kommen Sie vorbei. Ja, wunderbar.
Ich habe schon die Koffer gepackt.
Ja.
Ja, okay, aber das tun Sie aber auch. Ne? Also wenn Sie merken, es wird jetzt irgendwie blöd und eigentlich will keiner ausziehen, aber so macht es auch keinen Spaß mehr, dann geben Sie das auch raus.
Mhm. Ja, wir üben also noch. Also es ist jetzt so, das Projekt gibt es ja, also das ist jetzt 2014 gegründet worden. Also ist die Genossenschaft gegründet worden. Die ersten Menschen lebten hier, 2016 sind die hier eingezogen, weil das hat verschiedene Ursachen, warum das 2 Jahre gedauert hat. Das heißt, wir sind noch relativ jung. Und dieser Prozess des einander Kennenlernens ist eigentlich jetzt, geht's eigentlich erst richtig los in diesem Jahr. Das stimmt jetzt auch nicht. Also es ist ein Prozess, es ist ständig ein Prozess und ich bin dazugekommen, gehöre jetzt nicht zu den Gründungsmitgliedern. Das ist auch mal ganz spannend, welche unterschiedlichen Schichten, Selbstverständnisse hier sich wiederfinden im Projekt.
Aber ich meine, wenn Sie seit 4,5 Jahren dabei sind und es gibt es seit, weiß ich nicht, jetzt haben wir 7 Jahren, dann sind Sie ja schon wirklich lange dabei, ne? Vielleicht nochmal für die, denen das nicht ganz so geläufig ist. Was ist eine Genossenschaft?
Also Sie kennen vielleicht Wohnungsbaugenossenschaften. Also
ja.
Es gibt in verschiedenen Städten der Bundesrepublik Deutschland gibt es hoffentlich Wohnungsbaugenossenschaften, die damals, heißt im 19. Jahrhundert, gegründet worden sind, um preiswerten Wohnraum auch den Menschen zu ermöglichen, die nicht so viel Geld haben. Und hier ist das eben auch so. Wir haben ein Gut, das hat mal eben 5,4 Millionen gekostet. Und das haben Menschen gestemmt mit viel Mut und haben gesagt, so, wir machen das jetzt. Wir wollen hier dieses Wohnprojekt haben. Und haben dann vorfinanziert, natürlich mit Banken zusammen, mit Eigenkapitalbanken zusammen. Und haben dann, ich sag mal ganz grob gesagt, Genossenschaft heißt, man schmeißt das Geld zusammen, um sich etwas leisten zu können, was man sich alleine nicht leisten kann.
Und erwirbt Anteile dadurch.
Erwirbt Anteile, wie zum Beispiel der Koop. Meine Mama zum Beispiel beim Koop war die Verkäuferin. Ne? Also Koop war ja auch eine Kooperation, eine Kooperative, Einkaufskooperative. Also Das ist nichts. Mhm. Es geht jetzt um Wohnraum. Das ist das Gleiche. Mhm. Wir haben hier Wohnraum geschaffen und haben können Mietpreise ermöglichen, die in einem, also Düsseldorf ist genauso ein Hotspot wie Hamburg. Mhm. Die Preise schießen in die Höhe, weil die Politik geschlafen hat. Mhm. Und wir versuchen, Wohnraum also für
erschwinglich zu machen.
Ja, genau.
Ja. Das heißt, die Leute, die das gegründet und gekauft haben damals, inwiefern haben die auch wirklich selbst gebaut?
Also wir haben das ist ein ehemaliges Pferdegestüt. Mhm. Hier wurden also Pferde gezüchtet und 1920 gebaut. Das ist auch noch die Baustruktur. 1998 hat eine Versicherung dieses dann 20 Jahre leerstehende oder fast 30 Jahre leerstehende Gebäude komplex gekauft, kernsaniert und zu einer sogenannten Seniorenresidenz umgebaut. Und dann sind hier von, ich glaube, 43 Möglichkeiten, hier als Seniorin mit viel Geld wohnen zu können, sind ganze 6 Menschen hier eingezogen, weil als Seniorin möchten sie hier nicht alleine wohnen.
Genau, das ist ja die Idee gewesen, ne? Dass sie, das sagen sie ja auch so deutlich, wir können diese ganzen mittelalten Frauen sozusagen gar nicht gebrauchen, weil wir wollen ja gemischt sein. Das ist der ganze
genau,
Witz, ne?
Genau, das ist das ganz Wichtige, ja. Also ich hatte ja eben so flapsig gesagt, zwischen 1,5 Jahren und 92 und alles dazwischen. Was uns fehlt, ist die Generation zwischen 20 und 30, aber ansonsten haben wir 3 Blöcke vielleicht, so zwischen 30 und Anfang 50, zwischen Anfang 50, na, ein bisschen jünger, ja. Also dann nochmal so bis Anfang 60 und dann ab 60 plus bis nach oben.
Ich habe nochmal eine ganz konkrete Frage, weil Sie sagten, so will ich auf gar keinen Fall alt werden. Ich habe das auch mit meiner Mutter durch. Ich weiß genau, wovon Sie sprechen.
Okay.
Auch was das Thema Pflege betrifft und so weiter. Und dann ist aber jetzt doch die Frage, wenn es hart auf hart kommt, jetzt gar nicht nur in Ihrem speziellen Wohnprojekt, aber ich habe schon ein paar Mal gehört, am Ende kann man dann irgendwie doch nicht bleiben, weil es dann, wenn es ganz dicke kommt, eben doch schwierig ist in so einem Wohnprojekt. Wie lösen Sie dieses Thema oder wie gehen Sie das an?
Die 92-Jährige wird von uns begleitet, gestützt und betreut. Das macht die Tochter nicht alleine mit ihr, sondern es gibt immer wieder Menschen, also die wird bekocht, spazieren gegangen und gepflegt. Dadurch, dass sie in so einer Gemeinschaft lebt, gibt es eine Verteilung der Lasten auch. Und es ist von daher, ich klopfe jetzt mal auf Holz, toi, 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 möglichst lange machbar, dass Christel bei uns leben kann, weiterleben kann. Wir haben auch eine Mitbewohnerin zum Tod begleitet. Aber nicht hier in der Gemeinschaft, das haben wir nicht mehr hingekriegt, ab dem Zeitpunkt, wo es 24-Stunden-Dienst notwendig war. Da haben wir Gott sei Dank hier in Erkrath ein sehr, sehr gutes Hospiz gefunden, wo wir die letzten 4 Wochen, also wir dann sie nur noch besuchen konnten und der letzte, ich sag mal, Service am Menschen von dem Personal im Hospiz gemacht wurde. Das haben wir nicht mehr hingekriegt hier.
Okay, also ja. Ich meine, so ist das Leben, aber das, was Sie da beschreiben von der 92-Jährigen, ist ja das, was man sich sehnlichst wünscht, wenn man ans eigene Alter denkt, dass man dann so begleitet ist von einem Dorf sozusagen.
Ja, und man bleibt auch länger jung. Ich habe so flapsig eben gesagt, als 65-Jährige habe ich mich jetzt in 2-Jährigen verliebt, der neben mir wohnt und der sich auch nicht so ein bisschen, glaube ich. Also es ist, man bleibt auch länger jung, weil man hat hier ständig irgendwas zu tun. Mal abgesehen davon, dass ich sowieso genug zu tun habe, aber es ist hier einfach eine Anregung durch das, was man hier miteinander erlebt. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann und das findet hier ständig statt.
Ja, ich habe neulich voller Interesse gelesen, einen langen, langen Artikel über Hitzacker Dorf. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist ein interkulturelles Wohnprojekt im Wendland, was eigentlich mal die Idee hatte, 100, 100, 100, also 100 Migranten, 100 Alte, 100 eher Junge. Ja. Und dieses Projekt stockt ziemlich und hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, unter anderem, weil eben die kulturellen Unterschiede doch viel größer sind, als man sich das gedacht hat. Und dann soll man eigentlich kein Fleisch essen, aber die kommen, lieben nun mal Fleisch und so weiter und so fort. Und es war ganz berührend, weil im Endeffekt ist die Geschichte eines Mannes, weil er da eingezogen, weil er das alles mitgebaut hatte und der einfach nicht mehr konnte, weil diese ganzen Konflikte ihn so fertig gemacht haben. Und der dann ausgezogen ist und der Artikel endete dann aber damit, dass er irgendwann anrief und sagte, nee. Also hier ist auch zu leise. Ich komme zurück.
Na also.
Und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie sehr, weil man konnte das wirklich nachfühlen, wie anstrengend das auch sein kann. Diese ganzen Diskussionen. Machen wir jetzt Lampen an die Häuser oder ist es schlecht für die Insekten oder keine Ahnung, dürfen die Fleisch essen, dürfen die Plastik kaufen?
Aha.
Also total lobenswert alles, aber natürlich unfassbar anstrengend. Und ich fand es dann sehr berührend zu sehen, aber es ist dann am Ende ist halt die Gemeinschaft doch unheimlich stark. Das fand ich irgendwie ein ganz bezeichnendes Ende, ja.
Das Problem ist für mich eher nicht die interkulturelle. Ich glaube, da wird viel kulturalisiert. Ich glaube, das Problem ist ein Sozialisationsprozess. Und wenn Sie 99% der Gemeinschaft auf der Universität waren, das ist ein Thema, was problematisch ist, weil die Menschen sind eher wenig praxisorientiert, sondern die reden und reden und reden. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin auch, also an der Universität gewesen. Ich darf über mich selber ja wohl so schimpfen. Ich sage, du hast einfach eine Macke. Musst du alles so totquatschen?
Nee, hier ist ja gut. Im Podcast, das ging es nicht ohne. Da brauche ich sie. Es ist genau richtig so. Ich habe noch mal eine Frage. Sie hatten das schon so angerissen zum Thema Fluktuation, weil Sie haben ja damals nur ein paar Wochenenden da verbracht, haben sich irgendwie eingebracht und haben sie schon mal so geschnuppert.
Ja.
So, und jetzt ist es ja so, dass Sie sagten, dann wird halt irgendwann Platz frei. Wie wird er denn frei? Ich meine, entweder jemand stirbt, das ist wie im Altersheim, ne? Das ist ein trauriger Fakt. Aber wie ist es bei Ihnen? Warum gehen die Leute? Und wie hoch ist die Fluktuation?
Also wir haben eine sehr, sehr geringe Fluktuation. Das ist uns auch gleich gesagt worden, als Achim und ich entschieden haben, wir würden hier gerne wohnen. War nicht klar, wann wird eine Wohnung frei. Wir hatten jetzt keine Not, sondern wir hatten eine wunderschöne Wohnung in Dortmunder Kreuzviertel. Das ist eines der schönsten Viertel in Dortmund. Also alles wunderbar. Und wir haben damit gerechnet, das dauert 3-4 Jahre, bis hier vielleicht mal was frei wird. Warum ist was frei geworden, fragen Sie konkret. Also wir sind in diese Wohnung gekommen, weil die Vorbesitzerin oder Vorgenossin, die vor uns hier drin war, einfach auf Anraten ihres Arztes nicht, also das ist hier so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie ein Feuchtgebiet, ist jetzt übertrieben, aber es ist so ein, wenn man Probleme hat mit den Bronchien, dann sollte man besser an der Nordsee wohnen. Und das ist hier empfohlen worden. Dann gibt es einen anderen Auszug, wo das Paar, da ist die Oma gestorben, die hatte ein schnuckeliges Haus und die hatten eine sehr kleine Wohnung hier und wollten sich gerne vergrößern und dadurch familiäre Bedingungen, sie hätten das Haus ihrer Oma haben können.
Okay, also solche Dinge. Gibt es auch mal Zoff einfach?
Doch, wir haben auch ein paar, was ist ausgezogen, weil es ihnen einfach zu viel war. Vielleicht wie der Mensch, von dem Sie eben erzählt haben, der gesagt hat, ich bin zwar Gründungsmitglied, aber ich kann nicht mehr. Wir haben hier auch Auszüge, weil Menschen gesagt haben, es ist mir zu viel. Also durchaus kann ich mir vorstellen, dass sie mal zurückkommen wollen und dann aber kein Platz ist. Könnte sein. Aber kann auch sein, dass es tatsächlich nicht stimmt. Man muss das vielleicht manchmal auch alles ausprobieren. Wie ich Ihnen gesagt habe, ich bin nach Rom gegangen, um zu reinzufühlen. Passt es oder nicht? Nein, gut, in Rom hat mich sofort verliebt, aber das war hier auch so. Wir haben Glück gehabt. Nach einem halben Jahr konnten wir einziehen.
Ja, ja, da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis zu meiner Eingangsfrage. Man nimmt sich halt auch immer mit. Ne? Also ja, man ist die Person, die man ist und man kann natürlich, wie Sie sagen, völlig richtig an sich arbeiten und der Kopf ist rund, damit das Denken sich ändert. Und trotzdem ist man ja so gewissermaßen, wie man ist. Ich würde mal sagen, spätestens ab 50 wird es zementiert so ein bisschen. Und ja, also jedenfalls ist man einfach der Mensch, der man ist. So, ne? Und deswegen finde ich ganz interessant, sich, glaube ich, dieses, also ganz egal, auch wenn Hörerinnen uns jetzt hören, die ja gar nicht bei Ihnen einziehen können, aber die das für sich überlegen, mache ich mich auf diesen Weg, dass es schon auch Sinn macht, sich zu prüfen, was fand ich eigentlich immer schön, was ging mir eigentlich immer auf den Zeiger. Was fand ich an Familie schön, was fand ich daran aber auch überhaupt nicht schön? Und ich fand ganz interessant, dass Sie gesagt haben, dass Sie eben überhaupt nicht ideologisch aufgestellt sind. Und auch das muss man sich, glaube ich, gut überlegen. Ne? In so ein ideologisch geprägtes Wohnprojekt, so lobenswert es alles sein mag, das bringt nochmal extra Diskussionen mit sich. Ne? Zum Beispiel die Plastikdiskussion oder die Fleischdiskussion. Ja, muss man sich klar machen, wenn man sowas gründet, will ich eigentlich ideologiefrei zusammenwohnen? Oder ist mir total wichtig, dass es ein ökologisch und nachhaltiges Projekt ist?
Aber Frau Schmidt-Götzig, das ist ganz interessant, weil also ich habe die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung, da liegen ja manchmal Welten dazwischen. Und als Freundin von mir, also von außerhalb zu Besuch waren, wurde ich von einer gefragt, sag mal, habt ihr eigentlich auch Menschen, die anders sind? Da war ich ganz verdattert und habe gesagt, wie meinst du das denn? Ich sage, wir sind sehr unterschiedlich. Ja, sagt sie, was ist denn, wenn jetzt hier eine herkommt und einen Steingarten anlegen will? Ich sage, okay, ja, solche Leute haben wir nicht, das stimmt. Also es gibt schon so einen Grundkonsens, also hier ist nicht alles so aufgeräumt, hier läuft keiner mit dem Messerchen und macht zwischen den Ritzen alles sauber. Aber es gibt Menschen, also auch Schulkameraden von mir, der war hier und der sagte, alles super, was ihr macht, aber mir ist der hier zu rumpelig. Also ja, das ist das, was Sie eben sagten. Es ist so, man muss sich angucken, wo man hinziehen will. Und wir haben zwar keine Ideologie, also was weiß ich, Sinjassins oder sonst irgendwas oder politisch irgendwie, aber es gibt eine Grundeinstellung. Das heißt, also wir haben was gegen Nazis. Das würde ich jetzt für alle jetzt hier unterschreiben, die auf dem Gut wohnen. Die Grundidee ist schon, also in einer demokratisch verfassten Gesellschaft unterwegs zu sein, wo jeder seinen und jede seinen ihren Platz hat. Und auch Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, hier offen aufzunehmen. Wir haben ukrainische Menschen hier aufgenommen, die einfach auf der Flucht waren. Ich habe als Form- und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge begleitet, die mich ab und zu Besuch kommen und die keine, wie soll ich sagen, Ureinwohner Deutschlands sind, sondern woanders herkommen.
Aber das finde ich nur nochmal wichtig zu erwähnen und war mir wichtig, darauf nochmal zurückzukommen, weil es ist eben mehr als nur eine Rechtsform gründen und mehr als ein Haus finden, was ja, wie wir nun alle wissen, schon schwer genug ist. Aber sich irgendwie klar zu machen, mit welcher Art Mensch möchte ich eigentlich zusammenleben, und selbst in der tolerantesten Idee kann eine gewisse Intoleranz wohnen. Ich fand das wirklich ganz interessant bei diesem Projekt Hitzacker. Ne? Das sind wirklich Menschen, die eine bessere Welt wollen. Aber wenn es dann eng wird, wenn die Flüchtlinge aus Syrien irgendwie Limo in Plastikflaschen kaufen, dann ist es halt auch schon wieder schwierig. Ne? Also es gibt kein richtiges Leben
im Falschen.
Genau.
Es ist, wie es ist. Also jeder von uns ist hier in dieser Gesellschaft sozialisiert worden und die haben natürlich etwas in sich, obwohl sie es gar nicht wahrhaben wollen, dass das da drin steckt. Also jetzt, ich wirklich sehr holzschnittartig jetzt mal auf den Punkt gebracht. Ne?
Ja, aber ich weiß, was Sie meinen. Man ist irgendwie geprägt von so bestimmten Vorstellungen, wie es zu gehen hat, und da ist nur Disziplin und Ordnung oder keine Ahnung. Ja,
ja, und andere sind basisdemokratisch drauf. Die haben es also jetzt gar nicht mit Regeln. Ja gut, da kann man sich dann prima drüber auseinandersetzen. Brauchen wir Regeln und was machen wir mit denjenigen, die die Regeln nicht einhalten? Wenn ja einer nachts mit dem Fahrrad, der hat Nachtdienst, nach Hause kommt und regelmäßig die hier rumliegenden Kinderräder auf den Wegen, die hier rumrumpeln, ja, da muss er einfach aufpassen, dass er sich nicht auf die Klappe legt. Also man kann jetzt dafür sorgen, dass die weggeräumt werden. Aber wir sind hier eben auf, wir haben hier keinen Ordnungspolizisten, kein Blockwart, der durch die Gegend läuft und alles.
Sie haben keinen Ordnungskreis.
Ja, aber wir müssen wahrscheinlich irgendwie, wir müssen uns das einfallen lassen, wie wir das, ja, sowas aushandeln.
Ja. Super. Ich danke Ihnen, dass Sie uns so einen Einblick gewährt haben in diese Wohnformen. Ich glaube, es ist jetzt auch jedem klar geworden, warum Sie leider nicht alle mittelalten Frauen. Das würde mich nochmal interessieren. Das wollte ich noch fragen. Sie haben gesagt, Sie haben ganz viele Anfragen. In welchen Lebenssituationen sind diese Frauen? Das sind alles Einzelgeschichten, ist uns beiden total klar.
Ja.
Aber was bewegt die Frauen in diesem Moment, zu Ihnen zu kommen? So bei den Sachen, die Sie jetzt in den letzten Jahren mitbekommen haben. Was ist die Lebenssituation?
Ich möchte das noch richtig stellen. Es gibt jetzt nicht nur mittelalter Frauen, die hier anfragen, sondern es gibt auch Familien und es gibt Paare und es gibt alleinerziehende Menschen, also durchaus alles Mögliche. Ich glaube, die Grundidee bei allen, wenn man es jetzt mal so über einen Kamm scheren muss, weil wir es nicht anders hinkriegen, ich möchte nicht alleine leben. Also ich möchte gerne in Gemeinschaft, ich möchte was teilen, ich möchte auch mehr Unterstützung haben, egal ob jetzt als alleinerziehende Person oder aber als alt werdende Person. Und meine Nachbarin zum Beispiel, die vor kurzem, also das heißt vor einem knappen halben Jahr hier eingezogen, sie sagt, es war eine große Erleichterung, mit 3 Kindern hierher zu ziehen mit meinem Partner, weil wir mussten immer alles organisieren, Kindergeburtstag und was nicht alles, was Kinder, wenn die Kinder zusammen spielen wollen, mussten wir uns immer organisieren und es war so anstrengend. Und hier geht das Kind, gehen die Kinder, sind 3, einfach aus der Tür raus und spielen miteinander. Das ist viel entspannter als diejenige, die zu Hause ist und die Kinder betreut und der Mann geht arbeiten. Also sie hatten immer jetzt die klassische Arbeitsaufteilung. Aber sowas betrifft nicht nur die Frauen.
Nee, klar. Sie hat nur gesagt, sie haben erstaunlich viele Anfragen. Das ist wahrscheinlich genau so ein Wendepunkt für viele. Ne? Entweder ist es ein Haken an dem Kinderthema, wo man denkt, okay, das wird jetzt nicht stattfinden, warum auch immer. Ja. Entweder weil ich es nicht will oder weil es nicht klappt. Also muss es irgendwie, möchte ich anders Gemeinschaft leben oder die Gemeinschaft, die man hatte, hat sich zerschlagen. Okay, gut, das wollte ich jetzt noch einmal abfragen.
Der Wendepunkt, das ist das Stichwort.
Der Wendepunkt. Ne? Ja. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen davon zu erzählen. Ich kann an dieser Stelle sagen, das wird nicht die einzige Folge zu dem Thema nochmal anders leben bleiben. Wir werden verschiedene Wohnformen uns angucken, nicht nur Mehrgenerationen oder Wohnprojekte, sondern ja, alles mögliche, Leben auf dem Land, Leben in der Stadt, Vor- und Nachteile, weil ich glaube, es bewegt einfach viele Frauen gerade in diesem Alter. Was ist eigentlich die beste Form für mich?
Ja.
Ich danke Ihnen für die Zeit, Frau Hunke.
Gerne, es war mir ein großes Vergnügen, hat Spaß gemacht.
Mir auch, ich danke Ihnen. Ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns wahnsinnig über Post an podcast@brigitte.de. Wir kriegen unheimlich viel nette Post mit ganz vielen tollen Themenideen. Lob und Kritik und Tadel, auch alles immer gerne her damit. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns bewertet auf den Plattformen. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss nach Düsseldorf.